Hallo und willkommen bei unserem Podcast Tonspur Buchkultur. Mein Name ist Petra Gruber und ich begrüße hier einmal im Monat spannende Gäste aus der Welt der Literatur. Heute ist Barbara Zehmann bei mir zu Gast. Sie ist Schriftstellerin, kommt aus dem Burgenland, hat Politikwissenschaft, Ethnologie, Publizistik und Geschichte studiert, ist oder war Autorin für Presse, Falter und The Gap. Und vor kurzem ist ihr zweiter Roman mit dem Titel Betai Geuze erschienen. Barbara war 2022 auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen und auch darüber möchte ich mit dir sprechen. Herzlich willkommen bei uns.
Hey, schönen Nachmittag oder guten Abend oder also immer welche Uhrzeit dann später whatever. Sein wird, genau, wenn es online geht.
Wir sitzen hier exakt um 16.30 Uhr.
Ja, weil ich eine halbe Stunde Verspätung hatte.
Was aber nicht schlimm ist.
Ja, so den allerunkoordiniertesten Tag heute.
Genau.
Irgendwie.
Und du blickst auf ein Plakat mit dem Clemens Setz, der vielleicht auch noch vorkommt in unserem Podcast.
Ich finde es gerade extrem beruhigend irgendwie, weil über deinem Kopf direkt schauen die Augen vom Clemens drüber. Und ich muss dazu sagen, so, du hast eine dunkle, rundliche Brille und Clemens hat eine dunkle, so eher so rechteckige Brille. Und es hat was beinahe Künstlerisches. Und dadurch, dass ich bei der Aufnahme des Podcasts sieht sich dem Clemens quasi auch so, wenn man in den Raum kommt, sitzen wir genau gleich wie jetzt. Das heißt, mein Gehirn kann sich auf besonders schlaue Weise vorkaucheln. Das ist wie so, ich spreche mit dir und aber gleichzeitig auch ein bisschen so ganz gewohnt mit dem Clemens. Genau. Also, dass ich nicht aufgeregt sein brauche.
Ja, und das so. finde ich gut, so, wenn sozusagen ich den Clemens jetzt hinter mir als Bild habe und du den auch siehst.
Ja, das ist irgendwie, es ist fast so, es hat fast so was wie so ein seltsamer Selbstheiligenschein, der so über deinem Kopf drüber schwebt. Ihr habt so fast die gleiche Haarfarbe.
Ja, das stimmt.
Eigentlich nur ein anderes Stil.
Ja, also du bist stimmt auch. Gut, die Länge des Bartes ist ungefähr die Länge meiner Haare, aber sonst. Nein, gut, auf den Clemens werden wir später noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne mal über dein Buch mit dir sprechen. Du hast nach deinem Roman Erstling mit dem Titel Immerjahn nun dein zweites Buch vorgelegt. Und das hat den nicht ganz so einfachen Titel Betai Geuze. Und darin spielt ein Riesenstern, eine Liebesgeschichte und eine psychische Erkrankung die Hauptrolle. Spielen, muss man genauer sagen, um es grammatikalisch richtig auszudrücken.
Sehr vorbildlich.
Ja, genau. Ne, es muss sein. Erschienen ist das Buch letzte Woche bei DTV, also ganz druckfrisch sozusagen. Und wie fühlt sich jetzt für dich an, das Buch jetzt in Händen halten zu können?
Ja, es ist so unfassbar schön. Also Es war bei Immerjahn, also bei meinem ersten Roman, was ganz anders, weil ich mich so gefürchtet habe vor dem Erscheinen. Also weil ich halt wusste, okay, da muss ich halt so Lesungen haben und ich will Interviews haben. Und ich habe immer Angst davor gehabt, so vor Leuten zu stehen und so. Und dadurch, dass ich jetzt schon so viel Bühnenerfahrung habe, ist das halt irgendwie so ein ganz großer Teil davon ist irgendwie weggefallen. Also ich habe noch immer so ein bisschen Lampenfieber. Also ich merke so, wenn ich mich hier setze, dann habe ich immer so kurz so eine Phase, wo alles so ein bisschen zittert in mir drinnen irgendwie. Und ich weiß aber inzwischen, das muss ich einfach so drüber tauchen oder drunter tauchen. Und ich weiß nicht, also ich habe das Buch erst Ende Juni fertig geschrieben. Und normalerweise ist die Vorlaufzeit circa ein Jahr für einen Roman. Und mir kommt es halt deswegen so vor, als würde es halt noch so glühen oder so. Einfach, weil das halt so, ich habe noch so einen ganz, ganz starken Bezug dazu. Also weil normalerweise, wenn du eben diese Vorlaufzeit hast, dann schreibst du halt ganz oft in der Zwischenzeit schon an was anderem und so und bist halt total abgenabelt. Und bei mir ist es halt so, mir ist es wahnsinnig nahe.
Also irgendwie. Ist das Baby gerade erst geboren sozusagen.
Ja, und es ist auch so, dass dass das Cover, das habe ich gemeinsam mit einem sehr, sehr guten Freund von mir gestaltet. Und das ist halt nochmal so ein Grund, warum mir das Buch halt nahe ist. Einfach weil mir sowohl das Gemälde, das darauf zu sehen ist, also eine Frau, eine Junge, die auf dem Rücken liegt, mit einem Streichholz, einem brennenden in der Hand, das ist von Lenz Gerg, das ist ein junger deutscher Künstler, den mein Verlag irgendwo in L.A. aufgestöbert hat. als auch die Art und Weise, wie die Schrift gesetzt mhm. ist von diesem relativ komplizierten Namen, dass ich das halt irgendwie, also ich habe auch zum Aussehen des Buchs, also so eine ganz, mhm. ganz starke Verbindung.
Und ist es dann auch was haptisch Schönes für dich, das sozusagen mit Buchdeckel gebunden als Buch in der Hand halten zu können?
Ja, total. Also es ist, ich glaube, das ist so für alle Leute, die schreiben, es ist einfach ein total besonderer Moment, einfach wenn du, es ist quasi so die Materialisierung, also weil du verbringst so wahnsinnig viel Zeit irgendwie so alleine mit einem Computer oder in irgendeinem Kaffeehaus oder je nachdem, wo du halt schreibst. Und das Ganze bleibt halt immer so abstrakt und plötzlich ist es halt so dieses rechteckige Ding, das halt auch andere Leute irgendwie so mitnehmen können in ihren Alltag. Also so, die das vielleicht irgendwie eine Woche lang in der Tasche tragen oder es verlieren in der U-Bahn und dann traurig sind drüber oder ja, also das ist schon ziemlich cool. Also ich bin echt gerade, obwohl mein Leben gerade so ein Durcheinander ist, bin ich gerade sehr glücklich.
Also es ist sozusagen in die Welt gekommen und jetzt in der Welt als
ja,
Buch.
Ja, und da kann es jetzt halt so strahlen, wie so eine Sonne, wie ja Peter Geuzer ja auch ist.
Da werden wir später nochmal drauf eingehen, weil es ja schon ein sehr spezieller Titel ist und auch ein ungewöhnlich in gewisser Weise. Aber was mich jetzt interessiert, weil du sagst, du hast bis Juni noch dran geschrieben, du hast ja den Beginn des Buches, war ja sozusagen dein Text für den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Jahr 2022.
Exakt.
Und war dir damals schon klar, dass aus dem Text sozusagen dann ein Buch wird, ein Roman werden soll?
Ja, also das wusste ich. Ich wusste aber noch nicht genau, wie ich das anstellen würde irgendwie. Also ich habe, als ich beim Bachmann-Preis gelesen habe, da habe ich auch nur diese 10 Seiten gehabt, die ich dort vorgelesen habe. Und ich habe circa gewusst, wie die Geschichte sein würde, aber ich habe halt so ein paar ganz wesentliche Entscheidungen, die halt extrem wichtig sind, wenn du einen Roman schreibst, die hatte ich da noch nicht getroffen. Also es hat quasi sowas, es war wie so eine kleine Perle, die halt schon irgendwie geschlossen war. Aber ich habe nicht so genau noch gewusst, wie ich aus diesen 10 Seiten dann in die lange Form reinkomme. Und ich weiß auch noch, dass das Schwierigste war, also so rauszufinden aus diesem Perlchen und halt so in das Größere hinein. Und als ich das dann aber hatte, ist es wahnsinnig schnell gegangen irgendwie. Also so, dass ich halt im Prinzip die Rohfassung in einem durch innerhalb von einem Dreivierteljahr geschrieben habe. Und dann war halt noch irgendwie so, dass ich an gewissen Dingen halt dann noch feiner gearbeitet habe. Und das hat dann halt auch noch mal ein bisschen gedauert. Aber da war halt im Prinzip halt die grobe Arbeit war schon erledigt.
Der Bachmann-Wettbewerb ist ja was sehr Spezielles für Autoren. Man ist ja sehr exponiert, man muss vorlesen, dann gibt es eine Jury-Diskussion. Ja, ist nicht so easy, da am Präsentierteller seinen Text zum Besten zu geben und das auch irgendwie gut rüberzubringen und dann sitzen bleiben zu müssen und sich die Jury-Diskussion anzuhören. Wie war das für dich?
Also ich weiß nicht, also es ist... Ich glaube so, du bist, wenn du dort sitzt, du bist so vollgepumpt mit Adrenalin, dass du halt irgendwie, ich weiß nicht, also so dass ein bisschen so deine Sinneswahrnehmung, so wie du halt normalerweise, wie ich jetzt hier sitze, einfach weil ich gerade nicht irgendwie so fast, also es war nicht Todesangst, aber es geht, also es ist so eine Aufregung, die so hoch war, wie ich das bisher kaum empfunden hatte irgendwie. Also vor allem, ich gehöre zu den Menschen, die keine Kritiken liest. Also ich habe, also insbesondere mein Ex-Freund und also eigentlich hauptsächlich er, sind so quasi wie so meine Kritikbeißhunde, also die oder Vorkoster, also die irgendwie das zuerst mal durchlesen und dann halt sagen so, hey, das liest du durch, das ist interessant. Oder ich weiß nicht, das war bei Immerjahn, war eine Kritik im Spiegel und da mochte halt das Buch durch und durch nicht. Und das habe ich bis heute zum Beispiel noch nicht gelesen, einfach weil ich halt nicht glaube, dass ich halt einen großen Nutzen draus ziehen kann, einfach weil er quasi unterm Strich steht, ich soll quasi nicht mehr schreiben. Und dort bist du halt exponiert. Mhm. Und zwar halt 100.000-fach. Also wo dir, ich weiß nicht, wie hoch die Einschaltquoten sind, aber wo dir halt so viele Menschen wieder zuschauen, mhm. halt so jedes Zucken im Gesicht, jede winzigste Regung und wie du dich hältst oder irgendwie. Und das ist halt alles so, also ich habe mich sehr, sehr gläsern dort gefühlt und sehr verletzlich. Mhm. Und ja, und war dann irgendwie, also es war auch irgendwie so ein ganz seltsames, es war so zwiespältig irgendwie. Also ich glaube, ich gehöre ein bisschen so zu den Menschen, die, oder vielleicht ist das eh bei den meisten so, dass wenn du irgendwie, ich weiß nicht, 5 Kritiken kriegst, die eher positiv sind und 2, die ganz stark negativ sind, dann drücken mich die stark negativen, die sind viel länger wie so spitze Steinchen mhm. so im Schuh drinnen. Und es war halt so dieser Kontrast irgendwie so von mhm. quasi so vom so ein bisschen geifernden Tingler und Kerstberger und dann runterkommen von der Bühne und urviele Komplimente kriegen und so. Mhm. Und ich war total überwältigt. Also ich weiß noch, ich bin zum Elias Hirschl gegangen, der mit seiner Freundin dort gesessen ist, und die haben mich so da so beim Arm berührt und irgendwie so ein bisschen genommen und haben gesagt, so, hey, das war urschön, und ich habe sofort zu weinen begonnen. Oh. Irgendwie. Und ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ich ja quasi mit dem Gesicht zum Publikum geweint. Also mir war das ja. irgendwie, also das war so aufgeladen, also wo du auch so ein bisschen so was Kindhaftes dann fast kriegst, irgendwie. Also so, weißt du, so wenn du so überfordert bist mit einer Situation, dass quasi so das Weinen ist, ist so der einzigste und logischste Ausweg.
Aber vielleicht auch, weil die Anspannung dann abfällt und man irgendwie das auflösen muss.
Ich glaube, es wird so eine Mischung aus allem sein. Mhm. Aber es war echt, also ich bin total froh, dass ich dort war. Aber es ist halt schon, also so, man braucht schon gute Nerven. Und es gibt dann halt so manche Leute sagen dann halt auch immer so, also das kriege ich vor allem so Social Media mäßig mit, so wenn bekannt wird, dass irgendjemand beim Bachmann-Wettbewerb liest, dann steht halt immer so, es kommt da so, viel Spaß, hab viel Spaß, genieß es. Und ich denke mir dann immer so, okay, irgendwie so, da musst du halt echt so, um das wirklich zu genießen, musst du halt echt eine nicht zu unterschätzende masochistische Veranlagung haben, irgendwie. Also so wie so eine Gourmand, quasi so jedes Schünkchen Angst irgendwie sich auf der Zunge zergehen lassen oder so.
Hat dich die Kritik dort, die ja, das war ja sehr kontrovers besprochen, also von sehr euphorisch begeisterten Aussagen bis zu eher kritischeren, hat dich das in irgendeiner Weise dann beeinflusst, das Buch in eine bestimmte Richtung weiterzuschreiben? War das, hast du sozusagen die Stimmen der Kritiker dort, der Juroren, Jurorinnen irgendwie im Ohr gehabt oder so ein bisschen auf der Schulter sitzen?
Also eigentlich nicht so sehr. Also mir war schon, bevor ich dort gelesen habe, war mir bewusst, dass ich den Text so ein bisschen reduzieren möchte. Also dass ich den Text, wenn ich weiterschreibe, dass ich ihn so ein bisschen roher und purer haben will, als ich ursprünglich wollte. Weil ich habe immer so ein bisschen die Tendenz, so, weil ich so neugierig bin und so gerne so ganz viele verschiedene Bücher und halt auch so Sachbücher und so lese, dass das halt auch automatisch immer so in die Romane einfließt. Mhm. Und mir hat meine ehemalige Verlegerin bei Hoffmann und Campe, die jetzt eben leider nicht mehr dort ist, die Birgit Schmitz heißt, die hat mir halt geraten, dass ich mich mehr auf meine Stimme verlasse. Mhm. Irgendwie. Also das war das war so 2 Wochen, bevor ich dort gelesen habe, und wo sie irgendwie gemeint hat, so, dass es total spannend ist und so, wenn ich halt irgendwelche Dinge ausgrab aus irgendwelchen Ecken, aber dass es interessanter ist, wenn man meine eigene Stimme hört. Und, und dass ich keine Angst haben soll, weil es ist halt so ein bisschen so ein ich verstecke mich jetzt im Puls irgendwie. Mhm. Also wo man durch so ein bisschen Kitzeln hier und Funkeln dort so ein bisschen so ablenkt oder kaschiert, was so mein eigener Gedanke ist. Und da habe ich relativ viele Sachen rausgenommen. Und in dem Sinne habe ich halt so den Kasperger und den Tinger, die haben mich schon eine Zeit lang halt noch irgendwie verfolgt. Also es hat Philipp Tinger ist ein im echten Leben irrsinnig sympathischer Mensch. Also das war für mich eigentlich fast so die größte Überraschung vom Bachmann-Preis. Also außer Anna Marwan, also dass sie so cool ist. Und Philipp Tinger ist halt irgendwie dann, ich weiß nicht, 2 Stunden später war das, ist er mir halt mit so offenen Armen entgegengekommen und hat mich gefragt, ob ich ihm verzeihen kann.
Oh,
irgendwie. Und es war so lieb, dass ich halt, es hat mich halt echt so überrascht, einfach weil er halt irgendwie das erste Jahr, als er da teilgenommen hat, da hat er ja von Margaret Thatcher so ein Bild neben sich stehen gehabt in seinem Foto oder irgendwie so. Nein, zu Hause, das war ja, glaube ich, bei Corona. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich den irgendwie nett finden würde.
Mm.
Und so. Und habe aber trotzdem, also insbesondere von Kasperger, habe ich halt irgendwie, ich meine, klar geht einem das halt noch nach, wenn einer halt so mit einer solchen Vehemenz wettert. Aber ich habe halt auch die ganze Zeit gespürt, dass ich mich davon halt nicht irgendwie verunsichern lassen darf. Also dass ja gerade darauf ankommt, einfach wenn du halt so versuchst, deine eigene Stimme zu finden, es wird immer Leute geben, die das halt nicht gut finden, ganz genauso wie im echten Leben. Es wird einen nie jeder einzelne Mensch mögen und das ist okay irgendwie. Und dass ich halt nicht aufhöre halt zu schreiben und dass ich dem Text treu bleibe, den ich dort gelesen habe. Ich habe ihn marginal verändert, aber im Endeffekt steht er noch so da, wie ich ihn in Klagenfurt vorgelesen habe. Mhm. Und das war für mich extrem wichtig. Also so, dass ich so der Barbara Zehmann von vor 2 Jahren, dass ich dir ganz fest die Hand halte.
Ah, irgendwie das, jetzt. Das ist nett ausgedrückt. Ja. Gab es den Text vorher schon oder hast du den erst begonnen, als du wusstest, ich werde eingeladen dorthin?
Nein. Also ich muss ein bisschen ausholen. Also ich habe 4 Jahre lang habe ich an einem Kriegsroman geschrieben, der in einer ganz kurzen Kurzzusammenfassung auch im Peter Geuze vorkommt. Und dann habe ich aber so die schlimmste Trennung meines Lebens ungefähr gehabt und habe halt gewusst, also so wusste ich, so aus deiner Bahn rauswirft, dass ich konnte halt nicht ein Buch, das ich auf Seite 99 beendet habe, am nächsten Tag, so als wäre nichts gewesen, weiterlesen, einfach weil es so ein starker Bruch war. Und das hat mich halt auch wirklich so in meinen Grundfesten erschüttert irgendwie. Also ich habe wochenlang, habe ich so hat mir der Brustkorb wehgetan irgendwie. Also so, als wäre ich mit meinem Herz irgendwo drangelaufen irgendwie. Und ich habe dann halt begonnen, so diese ganzen körperlichen Empfindungen und halt auch so eine gewisse Haltlosigkeit und Angst irgendwie, habe ich begonnen, so aufzuschreiben. Und das hat mir wahnsinnig gut geholfen. Und ich habe halt so ein Dokument angelegt, das hieß zuerst Oktober, November, Dezember. Ich bin mittlerweile drauf gekommen, es gibt einen Roman dieses Jahr, der heißt, glaube ich, Juli, August, September. Also wenn das der Name geworden wäre, das wäre lustig Titel, gewesen. Ja. Und aus dem heraus, aus einer Sequenz, habe ich dann diesen Bachmann-Preistext konstruiert.
Ah, okay.
Und das war aber immer so, weil es ist mir, ich habe so den Boden unter den Füßen verloren gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, also am Bachmann-Preis teilzunehmen, war quasi sowas wie eine Überlebensstrategie oder so, um mich da rauszuziehen aus diesem Schmerz. Einfach weil es gibt halt, wenn du schreibst, gibt es halt kaum so härteren Stoff als in Klagenfurt zu lesen, gibt es halt nicht irgendwie. Mm. Und ich habe halt gewusst, dass, okay, man muss das abgeben, ich weiß nicht, ich glaube Ende Februar, dann erfährst du es im April und das Ganze ist dann im Juni und ich habe halt die ganze Zeit gewusst, okay, dann bin ich wieder ein halbes Jahr weiter und ich bin mir halt so vorgekommen, so als würde ich wie in so eine Schlammsuppe stecken, aus der ich halt nicht mehr rauskomme, weil halt die Zeit plötzlich halt so so zäh war, irgendwie. Es war wie, wenn man sehr traurig ist oder einen sehr großen Kummer hat, manchmal das Gefühl hat, es wird sich niemals irgendwie was ändern. Und insofern war allein die Tatsache, dass mich dann Brigitte Schwenz-Harrend eingeladen hat, also fast so wie so ein kleiner Triumph, irgendwie so jetzt. Strategie hat funktioniert.
Die Rettung, die Einladung zum Bachmann-Preis als Rettung aus der Krise.
Ja, irgendwie.
Man hat ja oft so den Eindruck, Bachmann-Preis-Texte werden mit Blick auf den Bachmann-Preis ganz speziell irgendwie geschrieben. Manchmal wird ja kritisiert, dass sie nicht abgeschlossen sind oder keine abgeschlossene Struktur haben, was ich immer ganz schräg finde, weil oft sind sie ja Beginne von Romanen oder schon der Teil von irgendwas Größerem. Und man hat so als Zuschauer dann immer so den, man stellt sich die Frage, gehe ich dorthin mit einem Text, wo ich weiß, ich muss jetzt da irgendwie, ich weiß nicht wie viele Seiten schreiben und der muss so und so sein, damit er dort bestehen kann. Oder gehe ich es locker an und sage, ich schreibe einfach einen Text und schaue, was passiert. Wie war das für dich sozusagen? Hast du dann gedacht, Bachmann-Preis, jetzt muss ich irgendwie vielleicht ein Bachmann-Zitat noch reinbringen oder irgendeine Anspielung? Nein, oder?
Gar nicht. Ich wollte einfach in den Text schreiben oder ich wollte diesen Text einfach schreiben, so gut wie es mir nur irgend möglich ist. Ich finde halt, es ist immer gut, wenn man bei sich selber bleibt, weil ich glaube, es tut halt, eine schlechte Kritik tut noch viel, viel mehr weh, wenn man sich irgendwie, wenn man gefallen wollte oder wenn man halt irgendwie von sich selbst oder von dem, was man irgendwie liebt oder das, wie man halt schreiben möchte oder das, wie man ist, wenn man von dem zu weit weggeht.
Hast du den Eindruck, es hat sozusagen auch in der Verlagswelt für dich genützt, dort gelesen zu haben? Hat es Türen geöffnet?
Ja, das fix. Also es war zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hatte ich so ein ganz großes Interview und das erscheint am Sonntag. Das heißt, es ist dann der 25. August. Und geführt hat das ein gewisser Tobias Rüther. Und das ist der Literaturchef von der FAS. Und der war in Klagenfurt, als ich gelesen habe. Und das war das einzige Jahr, in dem er dort war. Mhm. Und der ist mal zu mir gekommen und hat mir gesagt, so, dass er sich nicht vorstellen können hat, dass ihn der Text so ergreift. Mhm. Und dass er gespannt ist, wie das weitergeht. Ich weiß noch, dass, wie er mir das gesagt hat, da war der Kasperger und der Tinger so, ihr Bellen war quasi noch so laut in meinen Ohren, dass das kaum so zu mir vorgedrungen ist. Mhm. Aber es war sehr tröstend irgendwie. Mhm. Also so, dass auch wenn die beiden das jetzt nicht gut finden, dass das halt noch lange nichts heißt.
Ich finde es ja interessant, man kann das ja alles nachsehen auf der Bachmann-Preis-Website und das Interessante an der Jury-Diskussion war ja auch, dass der Klaus Kasperger dann irgendwie gemeint hat, es gibt ja so Texte, an denen quasi die Bachmann-Preis-Jurorinnen und Juroren in gewisser Weise auch scheitern können.
Ja, das war die Insa Wilke.
Die Insa Wilke. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil das zeigt ja sozusagen, die sind ja auch auf dem Prüfstand und müssen sich ja auch irgendwie beweisen.
Ich glaube halt, dass... Ich meine, natürlich ist es so, wenn man in der Literaturkritik ist. Natürlich ist es auch gut, wenn man manchmal ein Wagnis eingeht. Also wenn man halt sehr stark für einen Text Partei ergreift oder manchmal vielleicht auch gegen einen Text spricht. Aber ich glaube, man muss sich halt bei sowas halt immer bewusst sein, dass man natürlich trotzdem ein Mensch ist und als solcher halt höchst fehlbar in seinem Urteil. Und ich glaube halt, also Ich mag manchmal sogar Widerstände irgendwie. Also so mich befeuert das dann. Also ich werde dann halt so ein bisschen trotzig und denke mir dann so, hey, fuck you oder was auch immer. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube halt, wenn das halt jemanden trifft, der halt noch viel zarter ist als ich oder der halt jetzt nicht irgendwie so das Glück hat, so zu wissen, dass ich halt so von meinen Freunden und von meiner Familie aufgefangen wäre, wenn irgendwas ist, dann ist es halt schon so ein bisschen happiger.
Es ist ja auch immer spannender, also ich fand das früher beim literarischen Quartett ja auch immer spannender, wenn so kontroverse Diskussionen waren, haben mich die Bücher immer besonders interessiert, weil ich mir dann gedacht habe, na, das muss ich jetzt selber lesen, um quasi das nachvollziehen zu können, warum da die Meinungen so auseinandergehen. Das hat ja dann auch wieder ein bestimmtes Gütesiegel sozusagen.
Ja, klar, also vor allem ich finde, es ist halt auch gut, wenn man als Autorin imstande ist, etwas zu entzünden. Also, dass sich halt Leute dran reiben können oder dass manche Leute einfach auch wütend macht, zum Beispiel das, was man schreibt. Einfach, weil ich das ja zum Beispiel halt gerade beim Immerjahren auch cool fand, weil es halt so ein ganz, ganz ruhiges Buch ist. Und ich finde es halt lustig, wenn du dann halt genau mit sowas, also mit einem Text, der nicht primär eigentlich auf Konfrontation aus ist, aber genau sowas auslöst. Und eigentlich ist es teilweise dann ja auch wieder cool, also wenn du halt so was Subversives halt hast, also wo manche Leute halt dann irgendwie so ein bisschen austicken.
Ja, ich finde das auch sehr speziell sozusagen, wie du es schaffst, Leute zu Reaktionen dann auch zu bewegen, weil nichts Schlimmeres als ein langweiliges Buch, wo man dann sagt, ja, okay, ich habe es gelesen.
Ja,
so. Aber kommen wir auf den Roman zurück. Es hat einen relativ schwierigen Titel. Also ich war auch ein bisschen überlegt.
Beteigeuze.
Man hat so irgendwie das Gefühl, man müsste es Französisch aussprechen. Aber
ja, ich wusste am Anfang, ich wusste am Anfang auch nicht, wie man es ausspricht. Mich interessiert so das All. Und es gibt so, ich weiß nicht, wie heißt das, so Animationen, wo man so sieht, okay, da ist der Mond, dann kommt das nächstgrößere, irgendwann kommt dann die Erde, dann kommt irgendwie das nächstgrößere. Und es geht immer so weiter, dann kommt irgendwann, wie heißt der? Aldebaran, das ist dieser Doppelstern, dann kommt Antares und dann ist immer der Moment, wo auf einmal, wo du nur so eine Krümmung siehst, so eine riesengroße Orange und wo dann halt immer so die Musik meistens ganz dramatisch wird und wo dann drunter steht halt dieser seltsame Name, wo du dich irgendwie nicht genau weißt, wo du dich festhalten sollst und genau das hat mich total fasziniert. Und ich habe halt, das war erst nach dem Bachmann-Preis, dass ich gewusst habe, dass ich den Roman so nennen werde. Aber das ist dann ganz, ganz schnell gegangen. Irgendwie. Einfach weil ich halt immer, wenn ich so ein Video gesehen habe, das war immer der Stern, an dem ich hängen geblieben bin. Und das war dann auch das Coole, weil es ist halt natürlich für den Verlag, ist es halt ein kleiner Albtraum irgendwie. Und das Coole ist, dass, also ich bin jetzt bei DTV und ich habe nicht nur einen Verleger, sondern zwei. Also VerlegerInnen. Und zwar sind das Barbara Laukwitz und Alexander Fest. Und das waren beide, die waren beide bei Rowohlt. Beide so, gehören so zu den legendärsten Rowohlt-VerlegerInnen. Und es ist halt cool, wenn man mit Leuten arbeitet, die schon relativ viel Erfahrung haben. Also die nicht so leicht was aus der Ruhe bringt und die halt dann sich denken so, ja, okay, kann, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, schauen wir mal. Und mein Vorteil war noch, dass Alexander Fest, als er weggegangen ist von Rowohlt, hat er überlegt, selbst einen Verlag zu gründen. Und er wollte ihn Beteigeuze nennen.
Ah, herrlich.
Und er hat es dann aber nicht gemacht.
Ja.
Und deswegen, als dann so meine Agentur mit dem Vertrag ankam und da oben steht halt groß Beteigeuze, hat er mir erzählt, so dann im Verlag so erzählt, was das halt ist und bla bla bla. Und das ist halt super.
Ja, aber das sind wirklich Zufälle, weil wenn das nicht so wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Verlag dann sagt, naja, mit so einem Titel ist vielleicht nicht so ganz easy, das Marketing dann zu machen.
Nee, aber ich glaube, also bis jetzt scheint es ja eigentlich sehr, sehr gut aufzugehen. Es kann ein Nachteil sein, aber manchmal ist ein Nachteil, also dass man überlegen muss oder so, hey, wie spricht man das aus, dass das ein Vorteil ist, einfach wenn es so Leute dazu bringt zu kommunizieren, also weil das sicher wahnsinnig oft passiert, dass jetzt Leute ins Buchgeschäft gehen und sagen so, ich brauche dieses Buch mit dem Titel, den ich nicht weiß.
Genau, oder den ich nicht aussprechen kann.
Ja, genau, irgendein Sternbeter, irgend bla bla bla, und das kann halt ein großer Vorteil auch sein.
Ja.
Also ich finde so, man soll sowas, finde ich, im Idealfall auch immer so ein bisschen wertschätzen oder eher so auf die Unregelmäßigkeit und eher auf das Schwerere setzen, als dass man halt irgendwie einen Titel nimmt, wie sie gerade zu Hunderten auftauchen, weil da gibt es ja gerade halt so diese Titelmoden und so. Und,
ja, es ist interessant, weil während ich den Roman gelesen habe, wäre mir auch einer naheliegend eingefallen, der aber wahrscheinlich zu naheliegend gewesen wäre. Aber da können wir vielleicht später drauf hingehen. Ich sag nur Lippenstift, okay. Weil das für mich das halt sehr, sehr schön, aber das wäre wahrscheinlich zu plakativ aufgesetzt. Aber vielleicht gehen wir zuerst auf den Inhalt, weil dein schöner Stern, Petai Geuze, hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, perfekt. Ist ein quasi pulsierender Stern und du hast das irgendwo beschrieben wie ein Herz, das so schlägt, weil der alle, ich weiß nicht, 2000 Tage oder so kleiner und größer wird. Und aber letztendlich irgendwie ein absterbender Stern ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und genauso kommt in der Geschichte vor eine absterbende Liebesgeschichte. Und die dritte Komponente ist eine Protagonistin, die sozusagen von der Realität in so eine irreale, verrückte Welt kippt und die auch so eine psychische Krankheit, wo wir nicht ganz wissen zu Beginn, was es ist.
Exakt.
Und am Ende auch noch nicht so wirklich, außer dass sie sozusagen von dieser Realität in eine komplett surreale Welt kippt.
Genau. Also
das
quasi,
ist jetzt kurz
ja, also sehr gut zusammengefasst. Es ist quasi eine manische Phase und ich wollte ihre Krankheit, ich wollte die prinzipiell nicht ganz genau festschreiben. Also ich wollte die so ein bisschen so in der Unschärfe lassen, also ob das jetzt Schizophrenie ist oder eine bipolare Störung oder sonst irgendwas quasi in die Richtung. Einfach weil sich das halt bei jedem Menschen anders äußert. Und ich wollte es nicht zu sehr einengen. Also ich wollte eher haben, dass das halt vielen Leuten so geht, so, okay, das kenne ich so aus der Erzählung von dem und dem oder so ist mir schon mal selbst gegangen oder so. Und ich wollte es irgendwie offen lassen, so in dieser Wildheit irgendwie. Mhm.
Also was ich sehr spannend finde dran ist, dass man zu Beginn droht, so leichtes Unheil sich auf einer Venedigreise schon an. Also man hat so das Gefühl, die Beziehung wird es vielleicht nicht mehr ganz so lange geben, ist neugierig, wie sie zu Ende geht und warum und was die Hintergründe sind. Und genauso so langsam schleichend, wie dieses Ende dieser Beziehung kommt, schleicht sich aber so quasi von der anderen Richtung der Wahnsinn rein. Und es wird ganz, ganz undurchsichtig. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, dass sogar das schreibende Ich dann plötzlich vom Wahnsinn übermannt wird sozusagen und dann ab der Hälfte des Buches überhaupt nicht mehr klar ist, was ist jetzt reale Handlung, bin ich jetzt im Wahn, ist die Protagonistin jetzt schon komplett verrückt. Und das ist aber so ein Sog, in dem man sich da selber reinbegibt. Und unterlegt wird es aber mit sehr, sehr schönen Passagen einer Familiengeschichte. Also du schilderst ja auch sehr starke Frauenfiguren und ihre Erlebnisse. Die Astronomie wird auch erklärt anhand eines, glaube Großvaters oder Urgroßvaters.
Ja, genau, Tycho, also der quasi wie so ein bisschen so, also sein Vorbild ist quasi Tycho Brahe, also so dieser ganz große dänische Astronom, der sehr reich war. Und der dänische Insel, Ven heißt die, ganz alleine irgendwie für seine Forschungen ausgehändigt gekriegt hat. Und der war quasi wie so ein Archivar des Universums. Also der hat ganz viele Dinge einfach festgehalten, die er beobachtet hat und Distanzen geschätzt und so. Und als er dann später in Prag hat er einen jungen Assistent gehabt, der ihm dann nachher nachgefolgt ist als so königlicher Astronom und das war Johannes Kepler. Also wo es so zu so einer Zusammenballung von sehr, sehr viel Intelligenz auf sehr kleinem Raum.
Und kommt das Weltallinteresse bei dir durch ein Buch bestimmt, das wenn du Kepler jetzt zitierst oder gibt es vielleicht doch eine familiäre Tangente, wo da irgendwas reinkommt?
Eigentlich gar nicht so irgendwie. Also meine Mama interessiert sich sehr für Horoskope, aber es geht eigentlich so, im Roman geht es um Astronomie.
Ja, genau.
Beziehungsweise hat Therese Negers, also so heißt die Erzählerin, im Prinzip aber zu Petai Geuze schon, also eine sehr, sehr irrationale Beziehung. Also so, als wäre das wie ihr Privatgott da irgendwie im Universum draußen, der ganz so in Übereinstimmung mit dem, wie sie sich fühlt, manchmal dunkler wird und dann wieder heller und wo sie das Gefühl hat, dass sie durch die Art und Weise, wie sie atmet und wenn sie das Luftanhalten übt, dass sie damit auch auf den Zustand des Sterns einwirken könnte.
Was ja sehr schön ist, als Idee, dass man aufs Weltall einwirken kann durch die Atmung.
Ja, ich meine, wer
aber
weiß.
Aber gut, wer weiß, genau, who knows. Der Flügelschlag des Schmetterlings.
Ja, genau.
Das ist schon sehr spannend. Also ich hatte phasenweise tatsächlich aber dann das Gefühl, dass ich... Also mir ist dann sofort ein Freddie Mercury Song eingefallen, I'm going slightly mad, okay. Weil das hat für mich dann so diese Stimmung, so dieses, wo halte ich mich im Text jetzt an, wann kommt wieder eine Passage, die zurück irgendwie führt auf die Erzählung, auf die Beziehungsgeschichte, und es war dann so eine Sogwirkung, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber genauso muss sich's anfühlen, wenn man in so einem Verrücktheitsstatus ist. Hast du Erfahrungen jetzt mit Verrücktheit? Verrücktheit im Sinne von, ich nehme die Welt anders wahr?
Ich meine, im Prinzip, ich glaube, so das Verrückteste, was ich je erlebt habe, das war eben diese Trennungsphase, wo ich, glaube ich, halt eine Woche lang so total unter Schock gestanden bin, ohne es zu wissen irgendwie, wo ich mich halt ausgesperrt habe und alle meine Sachen irgendwo liegen lassen habe und so rumspaziert bin und dann vergessen habe, wo ich eigentlich hin wollte. Also so eine ganz große Orientierungslosigkeit, aber das ist eigentlich halt mehr oder weniger alles. Aber halt, das war halt so ein bisschen so die Erfahrung, wie wenig es eigentlich braucht, um einen so ein bisschen an so einen Rand zu bringen irgendwie. Also wo ich mir teilweise auch nicht so ganz im Klaren drüber war, wie ich mich da jetzt weiterhin verhalte in dieser Situation, also wo man sich dann halt selbst auch plötzlich so ein bisschen ein Rätsel wird. Und ich glaube halt, dass halt jetzt halt irgendwie so, es ist halt, finde ich, glaube ich, halt auch was ganz Menschliches. Es hält der menschliche Körper sehr, sehr viel aus und gleichzeitig ist halt das Gehirn eine sehr bezaubernde, allerdings sehr verwundbare Maschinerie, und es kommt zum Beispiel von 100 Leuten hat mindestens eine im Laufe ihres Lebens eine schizophrene Episode, und das ist wahnsinnig viel irgendwie. Mhm. Das heißt, es wirkt halt manchmal so abgerückt jetzt, ich weiß nicht, so wenn wir da jetzt sitzen und uns unterhalten, und gleichzeitig ist halt, glaube ich, kein Mensch davor gefeit, weil du weißt nicht, was dir zustößt. Und es gibt halt zum Beispiel auch so diese Second-Hit-Theorie. Und das ist es. Also zum einen ist halt das, was du halt genetisch mitkriegst. Also es ist zum Beispiel, oder es war zumindest früher so, wenn du im Winter geboren bist, was halt mit Stress verbunden ist, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine psychische Erkrankung kriegst. Oder wenn du in Armut aufwächst, oder wenn deine Eltern Migrationsgeschichte haben. Also alles, was mit Stress verbunden ist. Also einerseits ist halt so diese Voraussetzungen, die du halt mitbringst, wenn du ins Leben kommst. Und das andere ist halt, was dir dann halt sonst noch zustößt. Also es ist ganz oft so, dass wenn zum Beispiel Krebs diagnostiziert wird oder wenn halt ein Mensch, den du liebst, plötzlich stirbt und du halt auch halt irgendwie so wegdriftest plötzlich. Und das hat mich halt irgendwie so fasziniert auf so eine seltsame Art und Weise. Also, und ich glaube halt auch, dass halt das so eine der größten Illusionen, die sich der Mensch macht über seine Existenz, ist, dass halt nur weil alles bisher genau so gelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass so weitergeht. Mhm. Oder halt in jeder nur erdenklichen Sache. Du weißt im Prinzip nie, was in 10 Minuten sein wird. Irgendwie. Ich meine, alle Wahrscheinlichkeit werden wir in 10 Minuten noch immer hier sitzen und reden, aber es kann genauso gut auch irgendwas anderes kommen.
Ja, absolut, das Unvorhersehbare.
Ja.
Du zitierst auch einen bestimmten Songtext, das fand ich sehr spannend, David Bowie kommt vor, und das kommt auch so ein bisschen so fast mantramäßig bei dir vor, und zwar Blue, Blue, Electric Blue, That's the color of my room. Und das ist tatsächlich die Wohnung in deinem Roman auch blue. Gibt es irgendeine spezielle Beziehung zu diesem Song? Hat der vorher schon dein Leben bestimmt?
Also ich liebe das Lied. Aber das ist von David Bowie, Sound and Vision. Und es war beim Immerjahren auch so, dass ich quasi auch wie so ein Soundtrack-Skelett, so ein kleines hatte, das quasi wie so eine geheime Wirbelsäule ist von dem Ganzen irgendwie, weil mir Musik halt so wahnsinnig wichtig ist. Und bei Immerjahren war es von den Talking Heads Once in a Lifetime. Und bei Peter Goize war es eben dieser Text Blue Blue Electric Blue. Also meistens mache ich das so, wenn ich schreibe, dass ich halt, bevor ich beginne, dass ich halt Musik höre und meistens immer die gleiche Musik, und das ist dann halt wie so ein Treppchen hinein. Mhm. Also es ist im Prinzip so, als würde ich mich selbst hypnotisieren. Also ich bin dann halt sehr, sehr schnell in dem Kosmos drinnen, den ich beschreibe irgendwie. Und ich glaube, dass ich das dann auch auf irgendeine Art, die man gar nicht bewusst steuern kann, auch überträgt auf die Lesenden.
Deine Sprache ist ja auch sehr rhythmisch, ja, ja, ja. Und mit Musik und Klang assoziiert. Also ich habe immer so das Gefühl, man liest so die Sätze und kommt in so einen Sound, in so einen Schwung. Ja. Und es ist ja sehr melodisch, melodiös, poetisch.
Ja.
Insofern finde ich, erschließt sich das man, und die Musik, dieses Blue Blue Electric Blue, ist ja so ein bisschen mantramäßig auch. So. Hast du das Gefühl, wenn ich mir die Zeile sage, komme ich in einen bestimmten Zustand?
Ja. Also ich meine, Hypnose funktioniert ja genauso. Also so, dass also Wiederholung, dann ein gewisser Rhythmus.
Und hast du, das hat mich natürlich auch interessiert, weil diese verrückt werde Passagen für mich sehr plausibel waren. Also wie gesagt, ich spreche die ganze Zeit von so einem Sog, den das für mich hatte.
Ja.
Und ich werde jetzt auch verrückt, wenn ich es lese. Hast du dir von Psychiatern irgendwelche Tipps geholt, das näher studiert?
Es war ganz viel, war einfach intuitiv so zu versuchen irgendwie. Also ich war also es ist von einem Freund von mir, die Freundin, die ist Psychiaterin, also die ist Fachärztin für Psychiatrie am AKH, und die hat mich halt so einmal, im Sommer haben die immer, ich glaube, 2 von 3 Stationen sind da geschlossen. Sie hat mich so durchgeführt durch so eine ganz verwaiste Station und hat mir halt alles erklärt irgendwie, also so, wo man die Medikamente kriegt und wie alles ausschaut. Aber Theresa Negers hat mich da irgendwie, ab so einem gewissen Punkt bin ich da so reingekippt in irgendwas. Also es kann auch sein, dass dadurch, dass ich halt so einen großen Zeitdruck hatte, auch das zu schreiben, dem ich bewusst nicht aus dem Weg gegangen bin, weil ich hätte genauso gut sagen können, okay, ich möchte haben, dass das Buch erst ein Jahr später rauskommt. Aber ich wollte ganz bewusst auch von außen quasi so ein bisschen so einen Sog erreichen. Also dass quasi so, wenn du einen Text innerhalb kurzer Zeit fertig schreiben musst, und ein Roman ist halt eher ein längerer Text, dann kannst du das halt irgendwie so ein bisschen so um quasi so den Rhythmus und den Verlauf des Textes noch zu verstärken. Oder dass du halt irgendwie nicht nur die Person, aus deren Perspektive du schreibst, rutscht gerade so rein in irgendwas, sondern du halt auch irgendwie auf so eine seltsame Art und Weise, einfach weil du halt schon müde bist und du stehst halt auf und hast eigentlich gerade gar keine Lust, und dann wird das halt auch, also das kriegt so einen ganz eigenen, so einen Dreh dann. Mhm. Also es ist, wenn du total ausgeruht bist, schreibst du ganz anders.
Ja. Also das Spannende an deinem Buch finde ich ja auch, dass es einerseits für mich extrem komponiert ist, um dieses schöne Wort jetzt auch aus der Musik zu verwenden, weil du ja so viele Ebenen hast. Also eben die Liebesgeschichte, die Weltallgeschichte mit Erklärtexten, die Familiengeschichte, die Geschichte mit der Krankheit oder die Entwicklung der Krankheit. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es ist komponiert und konstruiert, und auf der anderen Seite beginnt es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt zu zerfransen, weil es ja so ins Verrückte fließt.
Ja, das war schwierig, aber irgendwie auch leicht. Ich weiß nicht ganz genau. Also das.
Und ich fand es irgendwie lustig, weil der Freund der Hauptfigur ist ja Architekt.
Ja.
Und ich fand es so irgendwie sehr architektonisch, die ganze Anlage des Buches, und ich fand das auch einen witzigen Aspekt sozusagen, dass er dann Architekt ist und quasi du baust so eine Art Gebäude mit den Ebenen. Also das war meine Empfindung, die ich hatte.
Das ist eine interessante Beobachtung.
Was noch eine interessante Sache ist, und jetzt komme ich auf die Geschichte vom Titel zurück, es kommt auch ein Lippenstift in deinem Buch vor, der für mich eine wesentliche Funktion auch
ja, immer was hat. Wahrscheinlich das autobiografischste Detail ist, weil das ist nämlich auch mein Lippenstift, den ich jeden Tag benutze.
Der Lady Danger. Ja, heißt. Hat eine Farbe, die Lady Danger ja. heißt. Und ich hätte gefunden, natürlich, aber das wäre wahrscheinlich zu plakativ.
Es ist, das Tischtuch ist auch in Lady Danger ja. eigentlich. Also es ist ein Orangerot, also ein sehr, sehr warmes Rot.
Und als Titel hätte es dann nicht gefallen fürs Buch, oder? Das wäre zu plakativ wahrscheinlich gewesen.
Ja, also und vor allem ist es halt, also es gibt halt diesen Lippenstift bei dieser Kosmetikmarke und das ist dann immer, finde ich, so ein bisschen kompliziert, wenn man halt irgendwie,
okay.
Also so markenrechtlich und so und aber es hat sich eigentlich eh nie die Frage gestellt. Also ich habe relativ bald dann gewusst, ganz felsenfest überzeugt, dass der Roman Peter Geuze heißen muss. Und ich hätte, also es war dann nicht nötig, dafür zu kämpfen. Ich hätte es aber getan, wenn es nötig gewesen wäre. Und ja.
Was mich noch interessiert, weil ich ja vorher gesprochen habe von dieser architektonischen Anlage und den verschiedenen Ebenen, bist du eine Zettelsammlerin, die sich Dinge notiert im Alltag, dir unterkommen, Songtexte, irgendwelche Infos, Ideen oder eher so die Tagebuchschreiberin, die dann Teile da rausnimmt?
Also Tagebuch schreibe ich mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich bin eine Diktiererin. Also ich spreche ganz oft in mein Handy rein, irgendwie so Notiz an mich selbst. Und dann warte ich halt, bis ein paar Notizen wieder da sind. Und dann horche ich es halt nochmal ab und dann tippe ich es ab. Also ich glaube, dass ich früher oder später werde ich wahrscheinlich nur noch diktieren. Und das dann nur noch so ins Reine schreiben und dann noch überarbeiten und so. Also bin ich auch eine ganz große Überarbeiterin. Ja. Also ich arbeite dann, also ich verform das dann noch oder überform das irgendwie, was ich schreibe. Also ich bin definitiv keine extrem strukturierte Autorin. Also ich bin eher außerordentlich chaotisch und ja, also so, dass das halt für mich halt auch also eine Überraschung ist quasi, wie es ausgeht zum Beispiel. Okay. Beziehungsweise ich habe jetzt bei Peter Geuze habe ich ziemlich bald gewusst, dass ich das nicht in einer großen Katastrophe oder so enden lassen will. Mm. Also so, dass das Ganze halt in so einer Schwebe gehalten wird und ich wollte die nicht allein lassen irgendwie. Also es wäre wahnsinnig einfach gewesen, sie abstürzen zu lassen, aber das wollte ich nicht.
Gleichzeitig irgendwie. Mit dem Stern.
Ja, genau. Also wo man halt auch, wo man auch weiß, so wie bei jedem Menschen, wenn es nicht jetzt das Ende ist, irgendwann wird es sein.
Aber, was wiederum sehr tröstlich ist.
Ja.
Dass sozusagen ein Lichtblick noch da ist am Ende.
Ja.
Und das nicht implodiert wie der Stern.
Ja, genau, weil da hätte ich mich nicht gut gefühlt irgendwie. Mm.
Du betreibst ja auch mit dem Clemens Setz einen Podcast fürs Literaturhaus, der einen sehr witzigen Titel für einen Podcast hat, nämlich Erster österreichischer Sachbuchpreis. Da würde mich natürlich interessieren, wieso heißt der so?
Ich mache ja noch ein anderes Literaturformat gemeinsam mit Robert Stadlober. Yeah. Das ist der großartige Zehmann Stadlober Leseklub. Und das haben wir während Corona, also ganz am Beginn, gegründet. Und der Clemens hat sich das immer angeschaut und angehört. Und ich kenne den Clemens schon seit 14 Jahren, weil wir gemeinsam in Reichenau bei so einem Literaturwettbewerb gelesen haben. Das war meine erste Lesung. Clemens hat halt schon viel, war schon quasi schon damals so ein Routinier. Und jedenfalls hat mir dann der Clemens, hat mir irgendwann geschrieben, dass er davon träumt, also dass er das liebt, dass er findet, das ist das beste Literaturformat momentan und er träumt davon, mit mir mal einen Podcast über seltsame Sachbücher zu machen. Und es soll heißen, er hat schon einen Titel gehabt, es soll heißen Weird Book Club. Mhm. Und das heißt, es war irgendwie so von seiner Seite die Idee und es hat sich aber irgendwie nicht ergeben und vor einem Jahr circa haben wir dann halt wieder so geredet, so hey, machen wir das doch. Und es war dann halt echt so, dass wir haben immer so Gespräche gehabt, so, hey, ich habe voll das gute Mikrofon. Ja, ich habe auch voll das gute Mikrofon. Und das war es dann aber immer. Also wir haben irgendwie uns nur versichert, dass wir so extrem gute Utensilien haben, das aufzunehmen. Wie wir das aber machen würden, das ist irgendwie, darüber haben wir nie gesprochen. Und dann habe ich nach einem Leseklub im Literaturhaus, habe ich mir gedacht, so, ah, ich frage mal das Literaturhaus, so, ob wir das bei ihnen aufnehmen könnten. Und dann haben sie gesagt, so, ja, mach mal so eine Kooperation. Und dann war das geritzt. Und es war so, dass dadurch, dass ich eben schon den großartigen Zehmann Stadlover Leseklub habe, wollte ich dann nicht auch noch den Weird Book Club haben, weil es halt so ähnlich ist. Und eine Freundin von mir, Barbara Urbanitsch, die arbeitet in der Akademie der Wissenschaften. Und die hat irgendwie so Sachbuchpreis vorgeschlagen oder österreichischer Sachbuchpreis und dass das halt irgendwie gerade nicht gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wir nennen es einfach erster österreichischer Sachbuchpreis, damit es noch sowas total sowas Offiziöses kriegt irgendwie.
Ja, schräger
dann,
Titel.
Ja, und dann gab es das halt.
Und in der August-Folge spricht sie auch über dein Buch, ja. Und Clemens Setz hat ja auch ein neues Buch.
Also, ja, genau, das All in seinem eigenen Fell.
Genau, mit Twitter-Geschichten ausgewählt.
Ja, genau, ist wahnsinnig großartig, also, das Buch. Also die schönsten, schrägsten Gedichte, muss ich nur vorstellen kann. Einfach weil halt so dieses Twitter halt so ein ganz spezielles Medium ist und es stimmt schon so nach Marshall McLuhan, so the medium is the message, also dass wenn du halt einfach so auf ganz wenige Zeichen beschränkt dichtest, dann erzeugt das halt was ganz Neues irgendwie und das ist halt wahnsinnig spannend und vor allem so sich von jemand wie Clemens, der halt so unsagbar belesen ist, und gleichzeitig so ein liebenswerter Mensch, sich das erklären zu lassen, ist halt, ja, also ich mag das Buch wahnsinnig gerne.
Und ihr habt in dem Podcast auch viel über das Weltall gesprochen.
Ja.
Also jedem zu empfehlen, der sich auch dafür interessiert.
Ja. Ja.
Und gibt es bei dir schon neue Pläne? Ist schon das nächste? Bist du eine, die dann schon während sie schreibt, das nächste Buch im Kopf hat oder Ideen hat? Oder also, brauchst du mal so eine
Pause? Also ich weiß schon, worüber ich als nächstes schreiben will. Ich weiß schon den Titel und ich weiß auch schon so ein paar Sachen, die drin vorkommen, aber ich brauche jetzt mal eine Pause. Ah. Also ich habe jetzt echt so, es war, Peter Geuze zu schreiben, war einfach total wild. Und also sowohl so persönlich als auch jetzt vom Schriftstellerischen her oder auch so im Verlag, so manche Prozesse und so, die sehr schwierig waren irgendwie. Und wenn alles gut geht, dann möchte ich halt nächstes Jahr beginne ich dann wieder zu schreiben.
Dann sind wir gespannt, was dann kommt und welche Songs und welche Utensilien sonst noch vorkommen. Dann sage ich, ja, toi, toi, toi fürs nächste Buch. Jetzt einmal auch genieß das Jetzige und eine schöne Zeit.
Dankeschön, danke für das Gespräch.
Danke, dass
und danke
du da
für die guten
bei
Fragen.
Uns.
Irgendwie, dass über das mit der Architektur muss ich noch nachdenken, weil das hab ich noch nie gehört. Das ist ganz neu.
War so, irgendwie ist mir so gekommen.
Ja, aber so, also bei sowas, also so, deswegen mag ich eigentlich so Gespräche drüber, einfach weil mir das halt dann auch Sachen zeigt, für die ich halt selbst noch kein Auge hatte oder so.
Das freut mich, wenn es so war. Ja. Aber danke, dass du da warst, Mama.
Dankeschön.
Ich begrüße jetzt wieder Katja Schwingshandel bei mir, um mit Katja wieder drüber zu sprechen, was in der Redaktion Neues gibt und was so in den Heften ansteht.
Genau, also eigentlich ist die Sommerpause jetzt vorbei für uns, obwohl ich ja der Meinung bin, dass wir nie wirklich eine hatten, aber das ist eine andere Frage.
Also jetzt sag nicht, dass du keinen Urlaub hattest, Katja.
Der ist jetzt schon ein bisschen her. genau, alle die mir damals eine E-Mail geschickt haben, wissen es wegen der Abwesenheitsnotiz vermutlich. Genau, jetzt ist gerade, also wir stehen kurz vor dem offiziellen Erscheinen von unserem neuen Heft. Ich möchte mal sagen 216, aber es ist noch die 215er. Die 216 ist gerade in Produktion. Genau.
Und deshalb bist du schon wieder verwirrt, weil du schon an der 216er arbeitest und jetzt über die 215er sprechen sollst.
Tatsächlich, diesmal greift die Verwirrung noch stärker um sich irgendwie, weil wir eben parallel noch dieses Sonderheft zu den ganzen BookTokerInnen haben, unser Celebrating Book Love Teil 2. Und dann ist noch das Österreich-Heft in Produktion, also da passiert eben viel im Herbst.
Zu ziehen. Genau. Zu tun. Und darüber hinaus kriegst du täglich 4 oder 5 Romane auf den Tisch, was deine Verwirrung dann noch verstärkt. Na, Freude und Verwirrung.
Genau, es ist natürlich immer wunderbar, wenn man da so einen Packerl bekommt und irgendwie so Weihnachten und Geburtstag und alles zusammen. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen abgestumpft, was so Pakete und Packerl anbelangt, weil wenn das halt was ist, was täglich passiert, dann genau, ist es nicht mehr so das Ereignis, aber zumindest ein Ereignis und deshalb freue ich mich immer so, wenn ich dann wieder meine 5 Bücher habe, wo ich mich so ein bisschen hinein vertiefen kann, wo ich mich wunderbar von meinen E-Mails ablenken kann, die da immer so reinflattern. Und genau, das ist so ein bisschen Fluch und Segen bei uns, dass wir uns halt eigentlich auch immer ablenken können mit dem, was uns das umgibt.
Und ja, die Stöße müssen dann von dir sozusagen sortiert und bewertet werden und dann entscheidest du, was ins Heft kommt, was es deiner Meinung nach wert ist, näher beleuchtet zu werden. Gibt es also eine Vorauswahl? Schaust du schon mal nach den Einbänden, nach dem Cover und machst Stöße und sagst, das ist der Pro, das ist der Ich-weiß-nicht-recht-Stoß und das ist der Ich-will-das-auf-keinen-Fall-Stoß?
So ein bisschen, ja. Eigentlich spannend, dass du das ansprichst. Mir war noch nie so bewusst, dass ich da eigentlich eine Taktik habe, aber ich glaube, ich habe eine Taktik. Es ist meistens ja so, wir bekommen auch oft die Bücher wirklich, wenn sie gerade erschienen sind. Das ist dann irgendwie ganz nett, weil da kann ich sagen, okay, die sind schon im Heft oder die sind irgendwie nicht im Heft drinnen, das ist irgendwie klar. Aber dann gibt es natürlich die ganzen tollen Vorableseexemplare. Da hat mich zum Beispiel heute das erste von 2025 erreicht.
Oh, wow.
Das war irgendwie so ein, ja, orges Ereignis wieder, genau. Und da läuft das meistens so, entweder ist es wirklich ein Buch, wo ich das Gefühl habe, ich lese da jetzt gerade hinter meinem Bildschirm gut versteckt vor den anderen hinein und kann nicht mehr aufhören, dann geht das halt mit nach Hause.
Mhm.
Oder es ist wirklich ein Buch, wo ich mir denke, boah, das ist super relevant und echt toll, dann wandert das auf einen Stapel, der dann an unsere RezensentInnen weitergegeben wird.
Ah, spannend. Aber eigentlich ist ja schon so ein bisschen wie die Verkaufssituation in einem Buchgeschäft. Also du bist ja dann mehr oder weniger, wenn du jetzt aufs Cover gehst, wieder erst wie ein Käufer, eine Käuferin. Das heißt, das Cover ist, die Covergestaltung ist sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall, wobei man natürlich bei mir immer dazu sagen muss, dass ich es ja schon aus den Vorschauen meistens kenne. Mhm. Es ist dann eher oft so ein Wiedererkennen, ah ja, stimmt, da war was, irgendwie vor schon x Monaten. Und dann natürlich immer eine super schöne Erfahrung, das einfach so in der Hand zu halten und irgendwie zu wissen, ah, so dick ist das.
Mhm.
Weil auf die Seitenzahlen achtet man in den Vorschauen manchmal dann nicht.
Liest du dann auch die Klappentexte, um dir noch einmal ein Bild zu machen?
Sowieso, immer. Mhm. Also eigentlich habe ich da oft gar keine andere Möglichkeit. Und das ist ja immer das Spannende, zu prüfen quasi, ob diese Klappentexte wahr sind, die ganzen Beschreibungen der Bücher von den Verlagen quasi.
Manchmal sind ja hinten da noch Zitate von irgendwelchen Leuten, die die Bücher empfehlen oder schon so quasi gelesen haben.
Mhm.
Genau. Lässt du dich dadurch beeinflussen?
Auch eine sehr gute Frage. Es gibt ja da gewisse Namen, die sich dann immer wieder so durchziehen.
Verlagsspezifisch oder generell?
Generell, würde ich sagen, mittlerweile. Man kann dann oft so ein bisschen einschätzen, okay, weiß ich nicht, welche Bubble da draußen würde jetzt dieses Buch toll finden. Also ich habe das eher dann so im Blick, dass ich mir denke, ah, dann spricht das wahrscheinlich auch diese oder diese Leserinnenschaft an, wenn das die oder die Person empfiehlt.
Mhm.
So eher in die Richtung, genau.
Und dann dann kommt es bei dir also auch auf den jeweiligen Stoß dann, also alle drei Eindrücke, das Cover, die Klappentexte, die Erinnerung an den Voraustext, den du schon gekriegt hast, plus die Empfehlungen oder Erstkritiken.
Genau.
Und dementsprechend nimmst und nur einen Stoß nimmst du nach Hause, habe ich das richtig verstanden.
Genau. Aber da sammelt sich schon was zusammen, ja.
Allerdings. Also es braucht eine gewisse Technik, quasi diese Menge zu bewältigen.
Auf jeden Fall. Genau, also ja, irgendwann wird das Bücherregal hinter mir, glaube ich, zusammenbrechen. Aber solange es noch nicht der Fall ist, genau, staple ich weiter munter Bücher hinein.
Oder neue Wohnung suchen dann. Wäre genau. Auch eine Möglichkeit.
Jeder Aufruf, falls mich jemand irgendwie aufnehmen möchte mit vielen Bücherregalen.
Genau, bin gespannt auf deine Post in der nächsten Zeit. Gibt es denn sonst noch was Spezielles? Die Buchkultur ist ja bekannt dafür, dass hier ständig neue Sachen auch entwickelt werden, neue Beilagen, Specials, neue mediale Dinge. Was steht in nächster Zeit Neues an?
Vielleicht würde ich jetzt eher erwähnen, das war jetzt quasi so eine Art Experiment, auf das wir uns nochmal eingelassen haben. Und zwar ist in diesem neuen Heft 215 eben mit dem Tommy Orange am Cover jetzt ein neues Format drinnen. Da habe ich jeweils zwei RezensentInnen darum gebeten, dass sie beide dasselbe Buch lesen und sich dann quasi über dieses Buch in den E-Mail-Austausch begeben. Das war ganz lustig, weil da gab es am Anfang auch so ein paar, weiß ich nicht, nicht so glückliche Stimmen, die sich dann ein bisschen beschwert haben und gemeint haben, aber puh, wie soll denn das überhaupt funktionieren und wie sollen wir das überhaupt machen? Aber ich habe eigentlich wirklich feine Texte zurückbekommen und haben mir so gedacht, das ist jetzt so unser Mini-Buchkultur-Buchkreis, Lesekreis, so ein bisschen. Genau.
Das ist total spannend und das ist dann über die Website auch abrufbar oder in der Zeitschrift direkt publiziert?
Das ist in der Zeitschrift direkt publiziert, genau. Also da muss man die Buchkultur eben kaufen oder abonnieren.
Wenn es ein längerer Dialog wäre, wäre es ja schon fast wieder ein Buch dann. Also weil je nachdem, wie die in Austausch miteinander kommen.
Das stimmt wahrscheinlich. Ich meine, wir könnten auch die Buchkultur mal noch dicker machen.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Alles denkbar.
Sehr schön. Ja, dann danke ich dir wieder, Katja, für deinen Einblick in die heiligen Hallen und in die Pläne der Buchkulturtruppe.
Sehr gerne.
Und danke, dass du wieder bei mir warst.
Danke dir.